Wir sind jetzt bei der Runde, der Schlussrunde des heutigen Tages. Vorsicht, Lügenpresse, ist da etwas dran? Ganz kleine kurze Vorgeschichte will ich erzählen. Das Thema sollte offensiv und offen angegangen werden. Der BDZV hat viele bekannte und prominente Medienkritiker angesprochen. Zwei haben zugesagt, die finden Sie in Ihren Tagungsunterlagen und auf die warten Sie jetzt. Aber einer von den beiden, Professor Thomas Fischer, der Vorsitzende Richter des Zweiten Senats am Bundesgerichtshof, hat leider erst heute Morgen absagen müssen. Umso mehr freue ich mich, dass es uns gelungen ist, innerhalb weniger Stunden jemand aus Dresden hierher zu bekommen, der dem Thema dieser Diskussion sehr eng verbunden ist, der sehr nah am Thema Pegida und Lügenpresse ist. Begrüßen Sie mit mir den Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt. Kommt zu. Weil wir das Thema offen diskutieren wollen, haben wir jemanden eingeladen, der als Geschäftsführer und Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung lange Zeit zu diesem Kreis gehörte, heute stellvertretender Bundessprecher der AfD ist, Dr. Alexander Gauland. Nikolaus Blume ist der stellvertretende Chefredakteur Politik und Wirtschaft von Bild und Bild.de. Herzlich willkommen hier in der Runde. Und Peter Pauls, der Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers, wo Sie sich auch vorstellen können, wie er mit dem Thema verbunden ist.
Ist hier Platz?
Herr Patzelt, mit Ihnen würde ich gerne beginnen. Natürlich gibt es den Begriff Lügenpresse schon sehr lange und trotzdem in der jüngeren Vergangenheit ist er in Dresden besonders lautstark verwendet worden. Sie haben Pegida und auch sozusagen die Explosion dieses Begriffes sehr eng begleitet. Lassen Sie mich Ihnen die Frage stellen, die das Thema dieser Runde ist. Wie haben Sie es wahrgenommen? Ist da etwas dran an dem, was die Menschen im Hintergrund bewegt, die Sie in Dresden auf der Straße erlebt haben bei Pegida?
Ach, es ist einfach eine misslingende Begegnung und eine misslingende Kommunikation. Viele von den Pegida-Demonstranten, insbesondere am Anfang, hatten den Eindruck, dass in der Zeitung nicht das drin stünde, was sie erlebt haben. Infolgedessen reagierten sie mit Skepsis, dann mit Verschlossenheit. Dann versuchte man von den Pegidianern manche vor Kameras zu bekommen. Meistens waren es jene, die leichtfertig genug waren, ihr nicht für öffentliche Stellungnahmen geeignetes Innerstes nach außen zu kehren. Entsprechend waren dann die Reaktionen. Entsprechend waren die Reaktionen auf das, was man sah. Und so war einfach die Situation vergiftet. Und als dann Pegidianer auch noch anfingen, Journalisten zu beschimpfen, zu bepöbeln und in Einzelfällen auch noch tätlich anzugehen, dann war natürlich das Ende einer Chance auf eine gelingende Kommunikation erreicht. Und so hat sich eine Empörungsspirale aufgebaut, die uns zu unser allem Besten besser erspart geblieben wäre.
Mhm. Nochmal nachgefragt, ist da dann etwas dran oder ist da nichts dran?
Wenn wir auf die Geschichte der Begriffsverwendung gehen, dann erkennen wir als Grundmuster, von Lügenpresse sprechen alle jene, die sich nicht richtig dargestellt empfinden. Die Liberalen im Vormärz, die Katholiken im Kaiserreich, die Deutschen im Ersten Weltkrieg, die Nazis zur Weimarer Republikzeit, die DDR-Journalisten zur Zeit der BRD und jetzt die Pegidianer, wobei die Inhalte wechseln. Aber das Grundschema, das ist, man fühlt sich falsch dargestellt und meistens steht dahinter die Vermutung, richtig dargestellt würde man nur, wenn die anderen über den einen genau das sagten, was man selbst über sich denkt. Das ist nun freilich nicht journalistische Aufgabe. Infolgedessen wäre Kommunikation über Bewertungsmaßstäbe, Perspektivenunterschiede angebracht, was alles dann nicht funktioniert, wenn man sich erst einmal in eine emotionalisierte Beziehung hineinbegibt.
Herr Gauland, in der Anfangszeit der AfD war einer der zentralen Vorwürfe aus der AfD gegenüber Medien, die AfD würde ignoriert und totgeschwiegen. Den Vorwurf würden Sie heute nicht mehr ernsthaft erheben?
Nein, den würde ich heute nicht erheben. Das war am Anfang auch so. Vor allen Dingen war am Anfang ganz deutlich, dass das Aufkommen einer neuen Partei von den Medien nicht gewollt wird. Und das ist sowieso mein Problem mit dem Wort Lügenpresse. Natürlich ist das eine Überspitzung, eine politische Kampfüberspitzung. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es steckt dahinter doch etwas, was ja Giovanni Di Lorenzo sehr ehrlich zugegeben hat vor kurzem, dass es eben im Grunde genommen bei vielen Journalisten eine Schere im Kopf gab. Dass man bestimmte Dinge so sehen wollte und dass man etwas gemacht hat, was ich jetzt abwandeln würde, was dem berühmten Hans-Joachim Friedrichs zugeordnet wird, der mal gesagt hat, ein Journalist soll sich nie mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und das ist nun besonders problematisch, wenn die Sache gar nicht eine gute ist, sondern eine sehr ambivalente. Und wir hatten alle das Gefühl, dass bestimmte Gruppen der Bevölkerung, Herr Professor Patzelt hat es gesagt, gar nicht mehr vorkamen. Dass die Einwände gegen diese Willkommenskultur und die Flüchtlingspolitik weggedrückt wurden. Dass Leute, die dagegen waren, von den Medien in Begleitung auch von Politikern als Pakt bezeichnet wurden, als dunkles Deutschland. Dass alle sich einig waren in einer Betrachtungsweise, die ich jetzt nicht unbedingt Lügenpresse nennen will, aber es kam etwas raus, ein verzerrtes Bild der öffentlichen Meinung und diejenigen, die dagegen waren, mit guten Gründen gegen diese Masseneinwanderung, kamen nicht vor.
Herr Blume, Herr Gauland hat gerade von der Schere im Kopf gesprochen. Hatten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt wahrgenommen eine Schere im Kopf?
Nee, habe ich nicht. Und ich teile die ganze, es tut mir leid, Herr Gauland, aber wir kommen immer wieder an denselben Punkt. In den ersten zwei Sätzen dekonstruieren Sie die Wirklichkeit, um dann daraus diverse Schlussfolgerungen zu ziehen. Erstens ist die AfD nicht totgeschwiegen worden. Die, wenn Sie sich erinnern mögen, mag nicht Ihre AfD gewesen sein, war aber die AfD gegründet worden als eurokritische, rettungspolitisch kritische Partei. Ich kann mich an fast kein Thema erinnern, das so streitbar in der deutschen Presse ausgetragen wurde, wie die Frage, soll es nochmal Milliarden, ja, nein, weiß nicht, für Griechenland geben oder nicht. Da war die AfD ein ganz klarer Teil der politischen Debatte in den Medien und es ist mitnichten totgeschwiegen worden. Also dieser ganze Vorwurf stimmt einfach nicht. Der zweite Punkt, war es ein riesengroßer Mainstream rund um die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin oder überhaupt der Bundesregierung im Sommer 2015. Alles, woran ich mich erinnere, ist eine gewisse große Euphorie der Hilfsbereitschaft, die sich in vielen Medien wiedergespiegelt hat, die zum Teil an Aktionen teilgenommen haben, wie mitunter auch an Spendenaufrufen für Erdbebenopfer oder Tsunamiopfer teilgenommen wird. Und dann sofort eine sehr streitbare Debatte zwischen Medien. Ist das zu viel? Ist das gefährdet das Deutschland? Verändert das Deutschland in einer Form, die wir nicht wollen? Und da wurde die AfD, kann ich mich auch nicht erinnern, totgeschwiegen. Insofern Schere im Kopf. Sie dürfen jetzt nicht projizieren, das, was Sie, was nicht Ihre Meinung ist, und wer das nicht, wer es anders sieht, also anderer Meinung ist als Sie, habe eine Schere im Kopf. Dann hätten Sie ja auch eine im Kopf. Und das unterstelle ich Ihnen ja auch nicht.
Herr Gauland, ich lasse Sie gerne darauf reagieren, würde das aber gerne auch mit dem Thema verknüpfen. Sie haben sich eben ja so ein bisschen von dem Begriff Lügenpresse distanziert. Viele in Ihrer Partei verwenden ihn aber nachher nach wie vor. Sie sprechen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, in letzter Zeit häufiger von Lückenpresse. Und Ihre Parteivorsitzende Frauke Petri von Pinocchio-Presse. Pinocchio-Presse ist aber auch, da ist Lügenpresse logischerweise gemeint. Wie gehen Sie denn damit unter Parteifreunden so um? Weil da gibt es ja offensichtlich dann auch starke Unterschiede in der Einschätzung.
Das würde ich nicht so sehen. Das sind unterschiedliche Begriffe, die etwas Ähnliches ausdrücken, was ich ja auch versucht habe auszudrücken. Herr Blume, wenn Sie völlig recht hätten, wenn das sozusagen nicht ein Problem wäre, das andere auch gesehen haben, dann frage ich Sie, warum Giovanni Di Lorenzo sozusagen so selbstkritisch mit den Medien umgegangen ist. Ich bestreite übrigens überhaupt nicht, dass bei der Euro-Rettung wir vorkamen. Aber da spielten wir noch kaum eine Rolle, sondern wir waren im Grunde genommen diejenigen, die das Thema auch aufbrachten. Aber es gab ja viele, Herrn Bosbach, Herrn Schäfer und so weiter. Von daher, das Problem ist erst mit der Flüchtlingskrise wirklich aufgetaucht. Und da behaupte ich gar nicht, dass die AfD nicht vorkam in dem Zusammenhang. Aber es kamen die Menschen nicht vor, die gegen diese Einwanderung sind und waren. Die kamen bei ihnen nicht vor. Und ich erinnere mich dunkel, dass auch die Bild-Zeitung eine Kurskorrektur vorgenommen hat und am Anfang ganz auf der Linie der Kanzlerin war und später nicht mehr auf der Linie der Kanzlerin, jedenfalls nicht mehr so stark, weil, so habe ich gehört, ihre Leser dagegen protestiert haben. Und dieses Ausblenden der Gegner einer Masseneinwanderung in Deutschland, die uns kulturell völlig verändert, dieses nenne ich nicht Lügenpresse, aber jedenfalls die Schere im Kopf, die viele Journalisten hatten.
Also Sie sind der Erste, Herr Gauland, der der Bild-Zeitung, oder der sich nicht mehr daran erinnern kann, wie der Bild-Zeitung immer wieder vorgeworfen worden ist. Ich habe selber, ich weiß nicht wie viel, mehrere Strafanzeigen, nur Anzeigen, deswegen bekommen, dass wir so kritisch mit Ausländern und über Ausländer berichtet haben. Über Ausländerkriminalität etc. etc. Also noch einmal, Sie fingen an den Satz mit, wir sind totgeschwiegen worden und das Thema kam nie vor. Jetzt sagen Sie, naja, totgeschwiegen worden sind wir nicht und das Thema kam doch vor. Das ist jedes Mal dasselbe.
Darf ich trotzdem noch mal, natürlich gibt es da viele spannende Zusammenhänge auch, Herr Gauland, zwischen Ihnen und der Bild-Zeitung. Aber das Thema ist natürlich viel, viel größer. Und wir hatten eben das Thema auf den Straßen in Dresden, ist Lügenpresse sehr lautstark artikuliert worden. Es gab aber auch ein bestimmtes Datum, und damit ist Peter Pauls als Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers ganz eng verknüpft, wo der Begriff Lügenpresse noch mal deutlich stärker gekommen ist. Das sind nämlich die Vorkommnisse der Silvesternacht in Köln gewesen. Aus Ihrer Sicht, aus der Sicht eines Chefredakteurs, der vor Ort war, dessen Titel sehr früh auf unterschiedlichen Wegen darüber berichtet haben. Wie stark ist das wahrgenommen? Was ist da passiert, dass dieses Ereignis das alles nochmal verstärkt hat?
Also aus meiner Sicht hat die Kölner Silvesternacht, was das mediale Verständnis betrifft, einiges gerade gerückt. Wir haben von Anfang an alle Kölner Medien, die Kölnische Rundschau, der Herausgeber ist ja der Vorgänger von Herrn Döpfner, der Express, der Kölner Stadtanzeiger, digital und print darüber berichtet in einer Reichweite von 15 Millionen. Und wenn heute Nachmittag gesagt worden ist, dass die Medien bei der Silvesternacht versagt haben, muss ich sagen, nein, sie haben in Köln nicht versagt. Sie haben sogar eine sehr große Reichweite hergestellt und wir haben von Anfang an Dinge beim Namen genannt. Wir haben recherchiert, wir haben das dargestellt, was wir wussten. Das ist ganz wichtig. Wir haben aber auch das gesagt, was wir nicht wussten. Wir haben vorher, was die Flüchtlingsdebatte betrifft, eine Erfahrung gemacht. Das geht auch in die Richtung von Herrn Gauland. Wir haben zwei Bewegungen unter unseren Lesern. Das hat Herr Blome auch dargestellt. Wir haben einerseits eine ungemeine Hilfsbereitschaft. Sonst wäre das ja gar nicht gelungen. Es ist ja eine Mehrheit von Lesern oder von Bürgern, die sich engagiert hat. Wir haben auch Kritiker, die sich in einer ganz hohen Zahl an uns gewandt haben. Und wir haben darauf reagiert. Die Bild-Zeitung hat darauf reagiert. Jedes Medium hat darauf reagiert. Giovanni Di Lorenzo hat darauf reagiert. Und der in ihm eigenen Art hat ja gleich die ganzen Medien mitgemeint. Ich denke, jeder spricht vielleicht für sich selber. Und natürlich haben wir da auch etwas gelernt, will ich sagen. Aber Silvester, muss ich aus Kölner Sicht sagen, hat eigentlich unsere Rolle als Medium in der Stadt, in der Region, aber auch international, weil alle Networks, alle internationalen Titelbahnen Schlange standen, gestärkt.
Trotzdem, Miriam Meckel, ist es ja so gewesen, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, vor allen Dingen das ZDF, sehr spät erst in dieses Thema eingestiegen ist. Ich finde auch noch ganz interessant, dass es ja gerade viele Beiträge waren von den Verschwörungstheoretikern in diesem Umfeld, die quasi auf Kölner Medien basiert haben. Ist das häufig so, dass bestimmte Verschwörungstheorien ohne eine Ausgangsbasis von einem Medium wie dem Express oder dem Kölner Stadtanzeiger gar nicht funktionieren? Oder kann man es wirklich, wie eben dargestellt, einfach frei erfinden?
Also man kann relativ frei erfinden. Deshalb habe ich das eben gezeigt. Ich glaube nur, dass die Situation tatsächlich, was die Silvesternacht angeht, natürlich komplexer war. Sie haben es gerade gesagt, es gibt zwei Gruppen grundsätzlich, was dieses Thema angeht, von Flüchtlingen in unserer Gesellschaft. Das erleben wir auch und damit muss man umgehen. Es ist aber durchaus nicht so leicht zu sagen, das ist die Mehrheit oder das ist die Minderheit. Vorsicht damit. Das Zweite, was ich beobachte, ist tatsächlich, dass diese Verschwörungstheorien vor allen Dingen eben aus dem Netz heraus kommen, dass sie dann gelegentlich auch aufgegriffen werden. Auch da muss man, glaube ich, vorsichtig mit umgehen. Und dass wir sowas haben, zum Teil wie eine Repräsentationslücke der Fakten. Also man muss doch auch sagen, bei der Entwicklung der Flüchtlingskrise, wenn ich das zu Ihrer Darstellung, Herr Gauland, sagen darf, dann muss man doch den sachlichen Kontext und die Grundlage unterscheiden. Im letzten Sommer, als die Bundeskanzlerin diese Entscheidung getroffen hat und das, was dann über einen Zeitverlauf passiert ist. Jedes Mal, wenn wir als Medien auf sowas schauen, ist es doch angeraten, dass wir über Recherche und über andere andere Möglichkeiten rausfinden, wie ist denn eigentlich die Faktenlage und dann darüber berichten. Das war bei Silvester ja in Köln ein bisschen schwierig, weil die Behördenkommunikation, vorsichtig formuliert, suboptimal verlaufen ist. Ja? Und ich finde es schon richtig, dass ein Medium dann an die Öffentlichkeit geht mit einer Behauptung oder einer vermeintlichen Tatsache, wenn die Recherche vorher dazu geführt hat, dass es auch so ist. So, das müssten wir für uns in Anspruch nehmen. Und das heißt auch, dass es auch in Medien und Redaktionen einen Meinungsbildungsprozess und einen Haltungsbildungsprozess geben muss, der im September 2015 möglicherweise anders aussah und richtigerweise anders ausgesehen haben könnte, als er heute aussieht, weil bis dahin viel passiert ist.
Und zur Silvesternacht würde ich gerne eins ergänzen. Es ist ein Geschehen, das sich erst über Tage erschlossen hat. Und wir sollten hier nicht dem Fehler erliegen, dass wir jetzt sozusagen qua Kongress die schnellste Nachricht und die am schlechtesten recherchierte Nachricht fordern. Irgendwo geht hier ein Handy, ne?
Das scheint ein Anruf von Frau Petri zu gewesen zu sein. Herr Blume, ich würde gerne nochmal das Thema aufgreifen, das Herr Pauls eben angeschnitten hat. Und zwar das Thema, weil Giovanni Di Lorenzo hat ja in der Tat eine Debatte losgetreten. Für wie richtig, Frau Petri ist sehr hartnäckig, für wie wichtig, wie richtig war diese Debatte? Kam sie zum falschen Zeitpunkt? Wurden zu viele andere Medien vereinnahmt? Was war richtig, was war falsch an dieser Diskussion, die Giovanni Di Lorenzo losgetreten hat?
Ich weiß gar nicht, ob er sie losgetreten hat, denn über die Frage, ob die Medien in angemessener Art und Weise mit so einem großen, das Land in irgendeiner Form sicherlich verändernden Vorgang richtig angemessen, zu jedem Zeitpunkt angemessen umgegangen sind oder nicht, diese Frage, glaube ich, stellt sich jeder oder jede Redaktion und dann wird sie gelegentlich auch öffentlich ausgebreitet und diskutiert. Und natürlich ist man hinterher ein Stück schlauer. Wenn man gewusst hätte, da kommen über 1 Million Leute, wenn man das am Anfang gewusst hätte, hätte man vielleicht am Anfang auch schon anders diskutiert. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube auch nicht so sehr, dass den Leuten in Deutschland die 1 Million, die drin sind, an Flüchtlingen und Menschen, die einfach in Anführungsstrichen nur ein besseres Dasein suchen, zu viel Angst machen, sondern die Sorge davor, dass es sich einfach ganz normal nochmal wiederholen könnte bei nächster Gelegenheit. Ich glaube, das ist wirklich der eigentliche Herd von Nervosität in der Bevölkerung, der sich in den Wahlergebnissen unter anderem für die AfD niederschlägt. Und woran mir gelegen wäre, ist zu unterscheiden zwischen Irrtum und Lüge. Natürlich machen Medien Fehler. Und die Bild-Zeitung, ich habe es mir jetzt noch einmal angeschaut auf dem Weg hierher, hat schon ein bisschen, einen Tag und ein bisschen mehr gebraucht, bis wir den vollen Umfang von Köln und der Silvesternacht im Griff hatten. Und bemerkt haben, das ist nicht ein Einzelfall, sondern es ist mehr. Gut, einmal in den April geschickt von der Kölner Stadt, von den Sicherheitsbehörden in Köln. Und dann baute sich das langsam auf. Das hätte man auch schneller machen können. Das war, kann man schon sagen, ein handwerklicher Fehler. Und da waren wir bestimmt nicht alleine. Aber ein Fehler oder ein Irrtum ist was anderes als Lüge. Und Lüge ist absichtsvolles Verdrehen der Tatsachen, Dekonstruieren der Wirklichkeit, dessen, was ist, der Fakten, um darauf seine politische oder sonstige Suppe zu kochen. Und das ist wirklich was anderes. Und darum bin ich absolut allergisch gegen diesen Vorwurf, ob nun Pinocchio, Lügenpresse oder ein bisschen Lügenpresse. Das finde ich bodenlos.
Ja, das ist unerträglich. Ich finde das unerträglich und es beleidigt jeden Journalisten. Wir führen hier zum Beispiel eine offene Diskussion. Und das, was wir damals, als die Flüchtlinge kamen, erlebt haben, hat dazu geführt, dass wir diskutiert haben. Aber die Diskreditierung, Lügenpresse, Pinocchio-Presse, auch Lückenpresse, ich kann es auch nicht mehr hören, weil es der Wirklichkeit nicht gerecht wird, sondern nur einem Zweck dient. Es vereinfacht Denken und es schafft Feindbilder.
Herr Gauland, natürlich war das an Sie gerichtet und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit zu reagieren. Wo gehen Sie mit, wo gehen Sie nicht mit und was sind Ihre konkreten Vorwürfe, die Sie Medien gegenüber erheben?
Also in Köln, gebe ich Ihnen völlig recht, waren es Journalisten, die das Verschweigen der Polizei, des Innenministers, also der politischen Eliten aufgedeckt haben. Ich habe nie in Reden behauptet, dass sozusagen die Kölner Silvesternacht nicht von Journalisten aufgedeckt worden ist. Ja, so etwas hat es gegeben. Ich habe aber vorhin noch mal versucht klarzumachen, dass am Anfang in dieser Flüchtlingseuphorie, als ob gar nicht genug kommen könnten, natürlich viele Journalisten im Grunde genommen sich geradezu auf die gute Sache gestürzt haben und leidenschaftlich diese ganze Flüchtlingspolitik der Regierung umarmt haben. Es fehlte die Distanz. Es fehlte von vornherein, es war sichtbar, dass es 1 Million ist. Es fehlte die Distanz. Ich habe Hans-Joachim Friedrich zitiert, sondern man war derart begeistert, dass man alle, die dagegen waren, von vornherein entweder in die braune Ecke oder in das Dunkeldeutschland abstellte und man sah nicht und wollte nicht sehen. Bei vielen, ich kann jetzt die einzelnen Blätter nun nicht beurteilen, ich kann das in Köln nicht beurteilen, aber man wollte nicht sehen, dass es einen großen Teil der Menschen gibt, die Furcht hatten vor einer Veränderung dieses Landes und dieser Kultur. Und da hätte ich mir sehr viel mehr Empathie gewünscht für diese Menschen. Die haben, die haben die Medien nicht gezeigt. Empathie für die, die Angst hatten.
In dieser Pauschalität, Herr Gauland, finde ich, kann man das nicht stehen lassen. Und ich wehre mich dagegen, dass alle Medien über einen Kamm geschoren werden. Es hat Reaktionen gegeben und es hat auch Korrekturen darauf gegeben. Das funktioniert in einer Weise, die eigentlich beispielgebend ist. Wir diskutieren hier in einer Weise, wie es in, ich sag mal, Russland, dem wir uns nach AfD-Wünschen annähern sollen, nicht geschieht.
Das habe ich nie gesagt.
Ich beziehe mich auf Äußerungen aus Ihrem Umfeld. Es geht nicht um die
Innenpolitik, es geht um die Außenpolitik.
Es geht darum, dass wir eine freie Diskussion hier führen, dass die Medien darauf reagieren und dass man allen nicht, sie können nicht einer komplexen Medienlandschaft mit wenigen Sätzen gerecht werden und sie dann einfach so über den Löffel balbieren. Aber das stimmt nicht.
Entschuldigung, ich muss mir doch die Frage stellen, es wurde vorhin gesagt, dass tatsächlich viele Menschen, das erlebe ich auch, auf Kundgebungen und Demonstrationen nicht mehr mit den Medien reden wollen. Ja. Das heißt, dass es eine Entfremdung zwischen den Konsumenten und den Medien gegeben hat. Das muss doch einen Grund haben.
Zwischen einigen Konsumenten und einigen Medien.
Zwischen vielen Konsumenten und offensichtlich einer großen Zahl von Medien.
Ich will Ihnen mal was aus meinem Alltag schildern. Ich kriege einen Brief, da schreibt mir jemand, die Silvesternacht, die kam bei Ihnen nur in den Randspalten vor. Das ist die Systempresse oder wie Sie das immer nennen. So, dann antworte ich dem, dann schicke ich dem PDFs und mache mir die Mühe und sage, hier, es war anders. Dann kriege ich zurück, ja, trotzdem mag da stimmen, aber Kölner Moscheebau, da haben Sie versagt. Stimmt auch nicht, aber das sind so diese Endlosschleifen und das ist das, was ich durch diese Schlagwortisierung der Debatte befürchte, dass man sich nur noch Bauklötze um den Kopf haut, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben.
Das ist das Problem des postfaktischen Zeitalters. Wenn wir alle im postfaktischen Zeitalter argumentieren, argumentieren wir mit unseren Gefühlen. Mein Gefühl ist, dass wir hier heute nicht mehr zu einem Konsens kommen werden. Ja? Da kann ich jetzt sagen, ist schlimm, dann gehe ich jetzt schon mal Kaffee trinken. Also,
das ist ein Faktum.
Das ist aber auch gar nicht gewünscht.
Genau. Das ist manchmal auch ganz gut so.
Das Problem ist doch, wenn wir nur mit Gefühlen argumentieren, ja, die gefühlte Mehrheit in der Gesellschaft, die gefühlten nicht repräsentierten Menschen, die gegen Flüchtlinge sind, das ist alles eine Annahme, die natürlich hervorragend funktioniert in der politischen Kommunikationsstrategie, die AfD verfolgt. Aber das muss nicht unbedingt was mit der Wirklichkeit zu tun haben, in der wir leben. Und ich glaube, solange wir uns auf der Ebene miteinander beharken, kommen wir auch kein Stück weiter. Der eine sieht es so und fühlt es so und der andere fühlt es anders. Ja.
Sie werden das heute Abend oder heute Nacht vielmehr wahrscheinlich in diesem TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump beobachten können. Wie weit Fakten einfach ausradiert werden. Wie weit der eine sagen wird, in den USA herrschen 42% Arbeitslosigkeit und meine komplette Wirtschaftspolitik, beziehungsweise die meines Vorgängers Obama, ist gescheitert und meine wird auf der Basis aufsetzen, dass 42% arbeitslos sind. Und dann sagt die andere am Pult, nee, Moment mal, es sind 4,9%, das ist die offizielle Statistik. Und dann wird Donald Trump sagen, sehen Sie, der Staat lügt. Der Staat lügt Sie an.
Ja.
Und was machen wir dann? Was machen wir jetzt, das meine ich jetzt wirklich als Frage und gar nicht als Vorwurf, auch nicht an Herrn Gauland, was machen wir mit Leuten, die das nicht mehr glauben, die noch nicht einmal mehr glauben, weil sie es für eine Verschwörung halten, dass 2 und 2 4 ist. Die sagen, die Erde ist eine Scheibe und darum könnten wir eine Mauer drauf bauen, weil die fällt nicht runter. Was machen wir mit diesen Menschen, was machen wir als Medien mit diesen Leuten und deren Zahl wächst? Das können Sie an den Leserbriefen sehen, das können Sie an den Foren sehen, die wir inzwischen häufiger abschalten im Netz unter den Artikeln, als dass wir sie anschalten. Da hat sich auch etwas verändert. Wie kommunizieren wir, wie kriegen wir, vielleicht kann Herr Patzelt darauf was sagen, wie kriegen wir eine Kommunikation mit solchen Leuten hin, die am Rand von Pegida Demonstration angesprochen werden von Journalisten und sagen, das ist eine Verschwörung des CIA, was hier läuft. Und dann sagen sie, CIA,
wieso? Herr Professor Patzelt, Sie wären sowieso jetzt der Nächste, den ich ansprechen würde. Sie sind heute ungewohnt zurückhaltend. Ich will Sie mal konfrontieren mit den beiden Herren rechts und links von Ihnen und mal Sie als Politikwissenschaftler fragen, wenn Sie diese beiden Positionen gehört haben. Und ich greife jetzt mal ein Thema raus, das Herr Gauland aufgebracht hat. Fehlende Distanz von Medien zur Regierungspolitik. Sie sind Politikwissenschaftler, Sie beobachten das ganz genau. Sehen Sie diese fehlende Distanz, ja oder nein?
Ich glaube, eine treffliche Antwort hat Giovanni Di Lorenzo, wie so häufig, in der letzten Ausgabe der Zeit, gleich auf der ersten Seite gegeben, wo er freilich etwas überzogen von der Allmacht der Grünen gesprochen hat, wo aber der zentrale Punkt ist, dass die Denkweisen, die über die 68er Kulturrevolution, über die Grünen hinein sich in der Gesellschaft verbreitet haben, das errungen haben, was seit dem guten alten Gramsci die kulturelle Hegemonie heißt. Nämlich grünes Denken oder, wie ich es weniger plakativ ausdrücke, der christdemokratisch-sozialdemokratisch-grüne Politikkonsens dieses Landes ist überall vorhanden. Und das insbesondere auch in den Medien und natürlich auch in den Parlamenten und auch in vielen Amtsstuben vorhanden. Das alles wäre kein Problem, fände sich nicht ein nennenswerter Teil, wohlgemerkt nicht die Mehrheit, ein nennenswerter Teil der Bevölkerung nicht von diesem christdemokratisch-sozialdemokratisch-grünen Mehrheitskonsens wiedergespiegelt. Und wenn man nun auf empirische Journalistenuntersuchungen blickt, ob man nun die Journalisten fragt, welche politischen Partei sie nahestehen, welche Partei sie bei der letzten Wahl gewählt haben, welche Partei ihnen am sympathischsten ist, wird man immer wieder Folgendes sehen. Die Mehrzahl sagt, keiner Partei stehen sie nahe, wie es sicher auch durchaus gehören mag. Aber dann kommen die Grünen, dann kommt mit einem Abstand die SPD und addiert man, wie etwa bei der 2010er Umfrage des Fachjournalistenverbandes, wenn er denn so heißt, wie ich es aus dem Gedächtnis zitiere, findet man so ungefähr 46%, die den Grünen, der Linkspartei und der SPD zuneigen. Folglich ist das Argument, hier würde sozusagen gelogen, etwas, was an der Natur der Sache völlig vorbeigeht. Es wird authentisch beschrieben, wie man die Sache sieht. Aber dass einer, sagen wir mal, von der AfD manches anders sieht als einer, sagen wir mal, von den Grünen, das liegt natürlich in der Natur der Sache. Und wenn nun beide aus ihrer Perspektive beschreiben, was sie sehen und es in ihr jeweiliges Koordinatensystem einfügen, dann kommen verschiedene Diskursbeiträge, verschiedene Behauptungen heraus. Es ist auch das Bild von der Schere im Kopf ein falsches. Das ist ja ein Bild, das nur für Diktaturen passt, wo man darauf achten muss, was man sagt und was man nicht sagt. Es ist aber tatsächlich so, dass in aller Aufrichtigkeit, sozusagen der Einstellung und des Herzens, eben in vielen Medien etwas anderes erschallt, als an den Stammtischen und den Esstischen der Nation zu hören ist. Und da kommt eine Kluft. Nicht zwischen der Bevölkerung und den Medien, sondern zwischen einem Teil der Bevölkerung und dem Mainstream, der medialen Wirklichkeit her. Und in genau dieser Lücke, die man füglich eine Repräsentationslücke nennen kann, in genau dieser Lücke ist dann so das Schlagwort von der Lügenpresse gedrungen, in genau dieser Lücke ist die AfD hineingedrungen und genau diese Lücke gilt es zu schließen. Das Patentrezept, wie man mit Leuten, die unserem System innerlich gekündigt haben und im Grunde nur noch mit Schaum vor dem Mund mit anderen Leuten reden und sich in Echokammern im Internet eingesponnen haben, das Patentrezept, wie man mit ihnen redet, darüber wird man ausführlicher diskutieren müssen. Aber eines ist klar, nicht mit ihnen zu reden, sie einfach außen vor zu lassen, so zu tun, als gäbe es sie nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn man eine Krebserkrankung überhaupt nicht behandelt und sich wundert, wenn dann überall Metastasen aufzufinden ist. Und leider Gottes ist das so eine sehr übliche und oft empfohlene Reaktion. Redet nicht mit diesen Schmuddelkindern, lasst diese Volltrottel bei sich. Ein vernünftiger Mensch kann ohnehin keinen gemeinsamen Grund des Diskurses mit ihnen finden. Diese Grundhaltung sollten wir wehren. Und wie man dann wirklich Leute erreichen kann, ist eine offene Frage. Meine persönliche Sichtweise ist, dass sich für manches ja auch das Fenster der Gelegenheit schließt. Manche Leute kann man irgendwann nicht mehr erreichen. Das sind pfadabhängige Entwicklungen und hat man in der Vergangenheit etwas falsch gemacht, bezahlt man in der Zukunft dafür. Wir zum Beispiel mit einer zerklüfteten Diskurskultur, wir mit einem Zerbrechen der Öffentlichkeit und wir mit einem vergifteten politischen Klima.
Darf ich eine Frage stellen? Also Herr Pastor, ich bin 100% bei Ihnen, wenn bei dem letzten Teil. Wenn Sie sagen, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, wir müssen da ordentlich hinschauen, wir müssen diese Befindlichkeit und diese Repräsentationslücke oder wie wir es immer nennen wollen, aufgreifen, auch als Medien. 100% d'accord. Zu dem ersten Teil habe ich eine Frage. Wir haben also die Grünen, sozialdemokratische Unionsmittenmehrheit in Deutschland, ja, die jetzt sich so widerspiegelt, weil das irgendwie prozentual in den Redaktionen nicht sauber abgestimmt ist mit dem gesellschaftlichen Verhältnis. Wo ziehen Sie denn dann die Grenze? Machen wir jetzt paritätische Redaktionsbesetzungen, damit alle Teile der politischen Landschaft in den Redaktionen da sind? Was machen wir mit Leuten, die Brandanschläge auf Asylbewerberheime machen? Müssen die auch irgendwie in Redaktionen vorhanden sein, damit wir die Stimmen von denen dann irgendwie auch wahrnehmen können? Also das würde ich gern verstehen, was das praktisch heißt.
Also das ist leicht zu erklären, weil die Vorbemerkung im Grunde schon reichen kann, dass natürlich Redaktionen von Medien nicht den Auftrag haben, gleichsam ein Parlament im journalistischen Bereich wiederzuspiegeln. In Parlamenten hat die Bevölkerungsmeinung, insbesondere wenn man proportionales Wahlrecht hat, wie wir in Deutschland, angemessen und proportional gespiegelt zu sein. In Medien muss das nicht der Fall sein. Es reicht, wenn wir hinlänglich viel Außenpluralismus haben, sodass man nicht auf Binnenpluralismus in den Redaktionen setzen muss. Und obendrein ist Journalist zu sein ein Beruf, den man ergreift oder nicht ergreift. Und wenn nun einmal mehr Leute, die grün geprägt sind, heutzutage oder in der Vergangenheit den Beruf des Journalismus ergriffen haben, dann ist das ganz in Ordnung. Und wenn in 30 Jahren viele Leute, die von der AfD geprägt sind, den Beruf der Journalisten ergriffen haben werden, dann werden wir wahrscheinlich nicht umhin können zu sagen, naja, das ist halt jetzt die Meinungsverteilung, wir müssen mit dieser zurechtkommen. Lasst uns versuchen, im gesellschaftlichen Diskurs das für unser Land und unsere Diskussionskultur Bestmögliche zu machen. Und dass man Kriminelle, die da Brandanschläge machen, nicht in Redaktionen zu setzen hat, das ist ja eh klar und war nur eine rhetorische Frage.
Sie implizieren, dass wir noch diese Form von Haltungsjournalismus haben. Und ich kenne sie eigentlich nicht. Wir stehen immer mehr vor der Aufgabe, dass wir uns als Dienstleister betrachten müssen, dass wir Informationen anbieten, dass wir auch Meinungen anbieten. Wir tun das gerade bei den Geschichten, die uns in den letzten Monaten, und jetzt ist es fast ein Jahr, beschäftigt haben, in der größtmöglichen Transparenz. Wir haben eine Meinungsseite und wir achten immer sehr darauf, dass da dann halt die Meinung steht. Aber da stehen auch andere Meinungen. Ich finde dieses Bild, das Sie da entwerfen, etwas hermetisch. Ich will noch etwas...
Darf ich zu dem Bild was sagen? Das ist kein Bild, das ich gemacht habe. Das haben Sie jetzt gezeichnet, ein hermetisches Bild, wo lauter Grüne und Rote in den Redaktionen drinnen sitzen und alle fremden Meinungen abschotten. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass empirische Journalistenuntersuchungen zeigen, dass Journalisten überdurchschnittlich stark den Grünen, den Sozialdemokraten zuneigen und wesentlich stärker als etwa der CDU oder horribile dictu gar der AfD. Das ist nicht ein Bild eines hermetischen, abgeschlossenen Zirkels, der nicht zulässt. Es ist eine empirische Beschreibung. Sie können gerne sagen, dass Dinge, die Herr Hagen oder meine Kollegin erhoben haben, völlig falsch sind. Das werden Sie aber wahrscheinlich nicht tun, denn so sind die Zustände. Was heißt Zustände? So sind die Verhältnisse. Ja. Und mit denen kann man denn in aller Vernünftigkeit umgehen, weil es ja nichts Illegitimes ist, grün zu sein.
Aber es ist eine empirische Beschreibung anhand eines einzigen Merkmals. Und dieses einzige Merkmal wird auch in diesem Fall der komplexen Wirklichkeit nicht gerecht. Herr Blume, ich habe noch eine Bemerkung zu den Flüchtlingen. So sehr ich persönlich auch den Merkel-Ausspruch, wir schaffen das, kritisiert habe, was soll denn eine Öffentlichkeit sagen? Wir schaffen das nicht, wir sind ein so armes...
Nein, das ist
nein, Herr Gauland.
Doch, ich habe es deutlich gesagt, wir wollen das gar nicht schaffen.
Eine Million Flüchtlinge kann dieses Land
verkaufen. Wir als AfD wollen das nicht schaffen.
Wir sind ja keine Zwerge. Und ich würde mich für ein Medium schämen, das einer Selbstverzwergung das Wort redet. Eine Million Flüchtlinge schafft man, gerade wenn es um eines der reichsten Länder der Welt geht. Eine Presse, die in der Situation sagt, nein, Frau Bundeskanzler, wir schaffen das nicht, die nenne ich mal unpatriotisch.
Ist das wirklich ein schönes Beispiel für Anwaltschaft
genau
und Journalismus?
Ja, Herr Pauls, das mit, ja.
Danke für die Klarheit.
Das ist unpatriotisch. Unpatriotisch ist, wenn ich sage, ich will diese Masseneinwanderung nicht und ich will das auch nicht schaffen. Das ist nicht unpatriotisch, sondern das ist geradezu patriotisch. Das sichert unseren Staat und unser Volk. Was ist denn das für eine... Was Sie jetzt gesagt haben, bestätigt mir das, was ich die ganze Zeit behaupte. Sie haben nämlich im Grunde genommen...
Ich habe ein anderes Bild als Sie, das ist
natürlich.
Das Problem.
Aber das Problem ist, dass 90% der Journalisten dieses andere Bild haben und allenfalls 10, wenn nicht mehr, weniger Prozent, unser Bild von der Gesellschaft haben. Nur die Menschen auf der Straße sind, vorsichtig gesagt, mehr egalitär geteilt. Da ist es vielleicht 40 zu 60, 50 zu 50. Ich will überhaupt nicht von Mehrheiten reden. Aber genau das, was Sie jetzt vertreten haben, ist nicht die Mehrheit der Bevölkerungsmeinung.
Und offensichtlich auch nicht die Mehrheit. Herr Blume wollte nämlich erstens Folgendes tun. Er wollte was zu Herrn Pauls sagen und, glaube ich, eine etwas andere Position beziehen.
Ja, ich glaube, ich
wird jetzt sicherlich auch was zu Ihnen sagen.
Wir sollten das jetzt nicht auf die Ebene von patriotischer oder nicht so patriotischer Presse heben. Ich hätte Ihnen mal gerne recht gegeben, bevor Sie den anderen Quatsch gesagt haben. Aber Sie haben natürlich in einem Punkt recht. Die Frage, schafft das dieses Land oder schafft das Land nicht, die kann man ganz klar beantworten. Dieses Land kann das schaffen, es ist so reich und 1 Million Flüchtlinge, das wäre ja wohl ein Witz. Ihre Frage ist trotzdem berechtigt, wollen wir das überhaupt schaffen? Oder wollen wir in Wahlen herbeiführen, dass wir das dieser Aufgabe gar nicht erst stellen, indem wir die Grenzen zumachen, alle Flüchtlinge wieder rausschmeißen, was sie immer mögen? Die Frage zu stellen ist mindestens legitim und sie ist auch nicht unpatriotisch zu stellen. Ob es Menschen gibt, eine hinreichende große Zahl von Wählern, möglicherweise gar eine Mehrheit, das glaube ich nicht, aber möglicherweise, die das gar nicht will. Und das finde ich ein journalistisches Thema, dem man nachgegangen ist und den sind auch ganz viele Blätter nachgegangen. Gibt es die Hilfsbereitschaft noch, die große Welle? Antwort ja, offenkundig gibt sie es immer noch. Also viele Menschen, die das am Anfang wollten, wollen das heute immer noch. Das müsste auch Ihnen zu denken geben, Herr Gauland. Können wir es auch eine Nummer kleiner machen als patriotisch oder unpatriotisch? Ich bin nur Journalist.
Ich würde gerne so in die Zielgerade und in die Schlussrunde hineingehen und Miriam Meckel mit Ihnen anfangen wollen. Sie sind Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, gleichzeitig aber natürlich auch Wissenschaftlerin. Wenn wir uns diesem Thema nähern, das spielte heute bei Professor Hagen auf einer Folie ganz kurz eine Rolle. Wie hat sich das Vertrauen in Medien auf einer Zeitachse verändert? Da ist ja gar nicht sozusagen dieser dramatische Abfall zu bemerken, den man ob der einen oder anderen Äußerung vermuten könnte. Trotzdem kann das ja kein Zielwert sein, der als aktueller Wert dort steht. Was wäre erforderlich, damit dieser Wert sich ins Positive dreht? Was müsste da passieren?
Also erstmal finde ich, ist der Wert, wie Sie es gerade gesagt haben, ganz ordentlich. Ja? Also wenn man im Vergleich guckt, wie die Werte in den USA aussehen zum Beispiel, dann ist das ganz anders. Und das hat, denke ich, schon damit zu tun, dass unser Mediensystem, unsere Presselandschaft in Deutschland, das gesamte Mediensystem andere qualitative Angebote macht und dass das auch durchaus wahrgenommen wird. Ja? Also da gibt es international erhebliche Unterschiede. Wer bin ich hier zu sagen, was wir besser machen müssen? Ich glaube, ein bisschen was habe ich eben gesagt. Ich glaube, dass wir uns ganz intensiv in den Redaktionen damit auseinandersetzen müssen, zu verstehen, wie diese Meinungsmechanismen, die Mechanismen von Meinungsentstehung, von Meinungstrends funktionieren. Und zwar von dem, was wir diskutiert haben. Warum fühlt sich ein Teil der Bevölkerung von den Medien nicht repräsentiert? Bis hin zu dem, was ich eben gezeigt habe, wie funktioniert das im Internet und warum kann da ganz plötzlich auf Basis von wenigen Stimmen etwas entstehen, was dann als Meinungsstrom wahrgenommen wird, aber eigentlich gar keiner ist. Das wird ja auch gerne im Rahmen der Talkshow-Begleitung über Twitter und so weiter gemacht, wo man dann plötzlich sagt, jetzt ist die AfD aber hier richtig im Schwung oder so. Wenn Sie sich angucken, wie viele Leute sind das, die maniac-artig da herumtwittern, dann sind es manchmal nur ganz wenige und so. Das muss man sauber analysieren, um es dann eben aufzugreifen. Ich glaube, die Fakten zu benennen, zu sagen, wir gucken durch Recherche, was los ist und reden dann darüber, was los ist, wenn wir es wissen. Und ansonsten weisen wir aus, wo wir eine Haltung haben auf den Meinungsseiten und informieren sauber. Das ist der Grundansatz. Und ich glaube, das tun wir an vielen Stellen gut, aber wir tun es vielleicht nicht gut genug und wir reden auch nicht gut genug drüber. Und zuzuhören denen, die daran Zweifel haben und mit denen ins Gespräch zu kommen, auch durch einen viel intensiveren Kontakt mit Leserinnen und Lesern, machen wir bei der Wirtschaftswoche jetzt gerade zum Beispiel durch den Club. Das ist etwas, was da uns ein Stück nach vorne bringen kann.
Herr Professor Patzelt, normalerweise gilt die Regel 2 Professoren, 3 Meinungen. Wo stimmen Sie der Kollegin zu? Wo sind Sie extrem anderer Auffassung?
Ich bin nirgendwo anderer Auffassung. Genau das, was die Kollegin Meckel beschrieben hat, ist der richtige Weg.
Herr Pauls, was ist der...
Ich muss jetzt kurz überlegen, ob das gut oder schlecht ist.
War jetzt, hat mit der kurzen Antwort auch nicht gerechnet, Herr Pauls.
Sie müssen was Schwierigeres fragen.
Sie haben in der Schlussrunde die letzte Möglichkeit, nochmal zusammenzufassen, was Sie an der Argumentation von Herrn Gauland und der AfD am meisten stört.
Ich will es anders sagen. Ich verstehe Herrn Gauland in einem gewissen Punkt. Es hat eine Zeit gegeben, in der musste jeder, hatte ich den Eindruck, so seine Duftmarke absetzen, wenn er über die AfD geschrieben hat. Ich habe das immer bekämpft, weil ich gesagt habe, viele Leser von uns fühlen sich dieser Partei nahe aus Gründen, die ich jetzt erstmal gar nicht bewerte. Das ist ein Faktum. Wir können denen nicht sagen, dass sie Idioten sind oder was weiß ich, was da nun gerade steht. So,
sie sollten es auch nicht denken.
Ich denke es auch nicht, nein. Wir haben ja mal in Köln zusammen diskutiert und das ging ja auch gut ab. Was ich sage ist, wir müssen sauber arbeiten. Das geht aber auch in die Richtung von Frau Meckel. Wir müssen sauber arbeiten. Wir können aber auch nicht allen gerecht werden. Wir haben in Köln, oder Quatsch, in Deutschland, das haben wir, glaube ich, alle unterschätzt, das Problem, dass wenn Sie eine Leichtlohngruppe haben, ein KVB-Fahrer, Kölner Verkehrsbetriebe mit zwei Kindern, so, das ist jemand, der kommt kaum über die Runden oder der kommt mehr schlecht als recht über die Runden. Der hat den Wettbewerb seiner Kinder, der muss die guten Klamotten haben, der braucht die Miete und der hat nach 70.000 Kilometern im Jahr nach 20 Jahren einen kaputten Rücken. Der sagt natürlich, wer tut was für mich? Ne? Also alle reden jetzt über Flüchtlinge, wer tut was für mich? Es ist nicht so, dass einen diese ganzen Geschichten nicht nachdenklich gemacht haben. Was stört mich an Herrn Gauland? Das habe ich vorhin explizit gesagt, da muss ich nicht noch einen draufsetzen.
Herr Gauland, ich würde Ihnen so in ein ungewöhnliches Schlusswort ermöglichen. Ich würde Ihnen einen Halbsatz vorgeben, den Sie bitte spontan vollenden. Die Zeitungen in Deutschland sind keine Lügenpresse, weil...
Es eine Menge Zeitungen gibt, die sich bemühen, an Fakten orientiert zu berichten. Was ich mir dabei wünschen würde, dass das, was Herr Patzelt zu Recht ausgedrückt hat, diesen schwarz-grün-rot-roten Einheitsbrei, der oft im Kopf, Entschuldigung, bei Meinungsseiten auch von Journalisten ist, dass man den mal stärker hinterfragt, dass man sich mal einstellt auf die Menschen, die zum Beispiel in Dresden bei Pegida mitmarschieren und denen mal eine Stimme gibt und versucht rauszubekommen, wo drückt denn der Schuh und dadurch auch wieder eine Nähe zu diesen Menschen zu bekommen. Das würde ich mir als Ergänzung wünschen.
Herr Blome, wollen Sie das? Wollen Sie jedem Menschen, der bei Pegida in Dresden mitmarschiert, eine Stimme geben? Sind Sie diesem Anliegen, Wunsch von Herrn Gauland gegenüber aufgeschlossen?
Wir würden über jede Demonstration berichten, mithin den Leuten, wenn sie so wollen, eine Stimme geben, die jetzt nicht offenkundig rechtsradikal oder rassistisch daherkommt. Das ist Pegida in Teilen dahergekommen, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Mich treibt was anderes um, und das ist aber auf derselben Linie Ihrer Frage. Wie schaffen wir es als Medien, als Professoren, aber auch als Politiker, so den Grundkonsens, und das ist jetzt nicht der rot-grün Versifte, wie Sie sonst gerne sagen, Konsens der Republik, sondern der Konsens, dass 2 und 2 4 ist, zu erhalten, auf dessen Basis wir uns dann hauen können, wie die Kesselflicker, ob noch eine Million Flüchtlinge reinkommen soll oder die erste Million wieder raus muss, alles gerne und geschenkt. Ein Satz, der mich in der Debatte rund um den Brexit, in der Wahlkampagne zum Brexit zutiefst erschreckt hat, war einer von dem Mitinitiator, der sagte in einem Fernsehinterview, this country has enough of experts. Wir wollen diese ganze Expertise nicht mehr, wir wollen diesen ganzen Faktenquatsch nicht mehr, hier stimmt der Bauch ab und der Rest hält die Klappe. Das passiert im Trump-Wahlkampf in den USA gerade, das ist in Großbritannien mit Brexit passiert, das ist ganz nahe bei uns und ich glaube, jedes Mittel wäre mir recht, diesen Kampf zu gewinnen, dass wir die Faktenbasis, wenn man so will, den Grundkonsens 2 ist 2 ist 4 und die Erde ist eine Kugel und nicht eine Scheibe, erhalten können in dieser Debatte und der ist gefährdet. Und er ist in wachsendem Maße gefährdet, ich sage jetzt nicht durch welche Parteien, aber durch Phänomene wie Pegida, wo sie gefragt werden, ob sie vom CIA kommen.
Ich sage an der Stelle. Ich sage an der Stelle, man kann eine solche Diskussion hier oben nicht zum Abschluss bringen. Wir werden nicht zu jedem Thema eine gemeinsame Meinung haben. Wir werden nicht mit jeder Position eines anderen hier oben übereinstimmen. Und das ist auch gut so. Ich sage ganz herzlichen Dank an Miriam Meckel, an Nikolaus Blome, an Alexander Gauland, an Werner Patzelt, Peter Pauls. Ihnen noch einen schönen Abend, angeregte weitere Gespräche. Dankeschön.